Iris Wolf ist ein absoluter Stern am deutschen Literaturhimmel. Der Roman »So tun, als ob es regnet« erschien 2017 im Otto Müller Verlag und erhielt im darauffolgenden Jahr schon den Literaturpreis Alpha sowie den Otto Stössel Preis. Auf überschaubaren 166 Seiten erzählt die Autorin in 4 kleinen Geschichten von einer siebenbürgischen Familie. Sie umspannt dabei einen Zeitraum von fast 100 Jahren. Sich aus dem Augenblick davon stehlen. Die rumänische Redensart bedeutet genau das und lautet auf Deutsch »So tun, als ob es regnet«. Das ist auf Dauer halt einfach nicht möglich.
Iris Wolf. »So tun, als ob es regnet«. Roman in 4 Erzählungen. Der Erste Weltkrieg bringt einen österreichischen Soldaten in ein Karpatendorf. Eine junge Frau besucht nachts die Gesellschaft der Schlaflosen. Ein Motorradfahrer ist überzeugt, dass er sterben und die Mondlandung der Amerikaner versäumen wird. Eine Frau beobachtet die Ausfahrt eines Fischerbootes, das nie mehr zurückkehren wird. Über 4 Generationen des 20. Jahrhunderts und 4 Ländergrenzen hinweg erzählt Iris Wolf davon, wie historische Ereignisse die Lebenswege von Einzelnen prägen. Zwischen Freiheit und Anpassung, Zufall und freien Willen erfahren ihre Protagonisten, es gibt Dinge, die zu uns gehören, ohne dass wir wüssten, woher sie kommen. Und es gibt Entscheidungen, die etwas bedeuten, Wege, die unumkehrbar sind, auch wenn wir nie wissen werden, was von einem Leben und den Generationen vor ihnen bleiben wird. Iris Wolf hat ein poetisches und beglückendes Buch geschrieben, schonungslos, klug und sprachlich brillant. Mit sensiblen Beobachtungen, atmosphärisch dichten Dialogen und starken, eigenwilligen Figuren zeichnet sie in ihren Erzählungen behutsam eigene Welten, die im Zusammenspiel neue Tiefe entfalten und vielschichtige Perspektiven aufeinander eröffnen. Er lag neben der Quelle, versuchte seinen Atem zu beruhigen und bemerkte mit einem Mal die Stille, die alles umfangen hielt. Ende Oktober kamen die Schneestürme. Der Weg wurde für Lastentiere unpassierbar. Auf den letzten Höhenmeter mussten alles durch Träger nachgebracht werden. Mit sinkenden Thermometer stiegen die Erfrierungen. Schnee war Jakob als einem Herbstgesellen nie eine besondere Freude gewesen. In diesem Krieg lernte er ihn besser kennen, als ihm lieb war. Stundenlang im Schnee liegen, ohne den Kopf heben zu dürfen, darauf lauern, dass die Männer gegenüber ihre Deckung aufgaben, dass sie die Kälte zuerst zerrüttete, ihre Kraft aushöhlte, dass ihnen die kursierende Augenentzündung nicht erspart blieb. Das Fieber, abgestorbene Zehen und Finger ihrer Moral zusetzten. Jakob wünschte, einer nach den anderen würde hinter Steinen und Bäumen hervorkriechen, sich ergeben und ihr Hiersein hinfällig machen, doch dann würden sie nur an einen anderen Ort stationiert werden, um andere Linien in der Landschaft zu verschieben. Es kam ihm wie eine Erlösung vor. Als der Kommandant befahl, dass Jakob zusammen mit einem Adjutanten für einige Tage ins Tal zurück sollte. Die Funkverbindung war unterbrochen und es gab Schwierigkeiten mit dem Schriftverkehr. Der Liliensteiner machte ein Gesicht, als rechne er damit, dass sie einander nie wiedersehen würden. »Ich bringe was mit«, versprach Jakob. »Ein Mädchen«, antwortete Liliensteiner und sie lachten. Der Abstieg begann früh. Dass sie sich ohne Licht vorwärts bewegten, sanken sie schon nach wenigen Minuten in ein Schneefeld ein, aus dem sie sich nur mit Mühe wieder befreien konnten. Sie hatten eine Karte, auf der die rumänischen Stellungen eingezeichnet waren, nicht aber ihre eigenen, falls sie in Gefangenschaft geraten sollten. Sie schlugen sich auf Nebenwegen durch, verirrten sich und kamen an eine unpassierbare Schlucht, die hunderte von Metern in die Tiefe ging. Eine Strecke führte durch das Sichtfeld der Rumänen. Diese bemerkten sie, zielten aber schlecht. Irgendwann stießen sie auf ein Haus. Kugeleinschläge durchlöcherten die Mauern. Zäune waren umgestoßen. Fenster und Türen zertrümmert, im Straßengraben verweste ein Pferd. Sie begegneten einem Verwundetentransport und weiter unten Eselkolonnen, Verpflegung für die Truppen in den Kampflinien. Mehrmals musste der Adjutant ein Papier vorzeigen, das sie vom Verdacht des Desertierens freisprach. Der Adjutant tat dies mit einer Sicherheit, um die Jakob ihm beneidete. Er fühlte sich jedes Mal ertappt, schuldig, als habe er sich heimlich davongestohlen. Im Tal lag ebenfalls Schnee, festgetreten auf den Straßen, pulvrig auf den Häusern. Im Innern verheißungsvolle Behaglichkeit. Kaum etwas deutete darauf hin, dass das Dorf Talmesch von den Rumänen als Basis für ihre militärischen Unternehmungen gegen den Hermannstädter Raum besetzt worden war. Der Adjutant wurde beim Leutnant untergebracht, Jakob bei einer sächsischen Bauernfamilie. Der erste Tag verging, ohne dass er eine Nachricht erhielt. Das versetzte ihn zunächst in Unruhe, doch dann fand er die Muße, sich seines Glücks bewusst zu werden. Ihm sackten die Knie ein, als er sich an den Esstisch setzte, die Suppenterrine sah, das Brot, die Butter, die bestickte Tischdecke, das Feuer im Kamin. Die jüngste der drei Töchter, Luise, sprach ein Tischgebet. Alle hielten den Blick gesenkt. Nur ihre beiden Schwestern, Anna und Lilli, starrten ihn an, neugierig, jedoch ohne Freundlichkeit. Sein Zimmer ging zum Innenhof. An einer Seite schloss unmittelbar der Nachbarhof an, zur anderen begann hinter der Mauer das offene Feld. Jakob saß auf der Bettkante in voller Montur, nur die Stiefel hatte er ausgezogen, als könne er damit eine Unstimmigkeit beseitigen. Er hörte Stimmen, Türen klappern, das Kratzen einer Schneeschippe, Hunde bellen. Eine gewöhnliche Geräuschkulisse und doch, er hatte zu lange im Wald gehaust, war fast tausende Kilometer zu weit östlich, als dass er sich hier auf Anhieb heimisch fühlen konnte. Die Architektur der Häuser war ihm nicht geläufig, die aneinandergereihten Hoftore, die abwehrenden Mauern, die Melodie der Sprache, ein schleppender, fremder Dialekt. Die Frau des Bauern Alma betrat sein Zimmer. Er erhob sich, als er sah, dass sie wieder gehen wollte, entschuldigte sich, ohne zu wissen, wofür. Sie trat an sein Bett, legte Handtücher über den Bettpfosten, schüttelte das Kissen auf und strich mit routinierter Bewegung die Decke glatt. Er wollte ihr das Zurechtmachen seines Bettes untersagen, aber etwas hielt ihn zurück. Eine Entschlossenheit, die er zu bemerken glaubte und die über diese Situation hinausging. Sie wandte sich um, streifte ihn mit ihrem Blick und war wieder zur Tür hinaus, noch bevor er ein Danke hervorbringen konnte. »Das kannst du nicht gedacht haben«, schallte er sich, »du bist zu lange im Schnee gelegen, du hast zu viele Männer begraben, nur aufgrund der Bewegung ihrer Hände«, der hellen Haut ihres Nackens und einiger Haarsträhnen, die sich aus dem Zopf gelöst hatten. Und hast sie doch vor dir gesehen, wie sie sich umdreht, ihr Kleid abstreift, auf dich zukommt, so nah, dass du über ihre Haare, Rücken bis zu ihren Hintern streichen kannst, das Gefühl von Wärme und Fülle in den Händen. Jakob spürte ein ziehendes Verlangen im Unterleib, setzte sich aufs Bett, presste sich eines der Handtücher vors Gesicht, atmete den Duft frischer Wäsche ein und öffnete mit widerstreitenden Gefühlen seine Hose. Die nächsten Tage, rettende Tage, die ihn davor bewahrten, im Schnee den Verstand zu verlieren, verbrachte Jakob im Haus des Leutnants, Briefe schreibend, Dokumente übersetzend. Ende der Woche wurde er Zeuge eines Gesprächs. Ein Offiziersbursche kam ins Zimmer, begann noch in der Tür zu sprechen und hielt inne, als er Jakob bemerkte. Erst als der Leutnant ein Zeichen gab, berichtete er, dass ein Hauptmann, dessen Name bekannt war, sich am gestrigen Abend mit einer Kutschonita-Zutritt zum Hermannstädter Quartier des Leutnants verschafft hatte. »In meinem Haus?« Der Bursche bejahte. »Die ganze Nacht?« »Jawohl, Herr Leutnant, die ganze Nacht.« Jakob wartete, wie sich die Spannung, die sich während dieser knappen Aussprache aufgebaut hatte, lösen würde. Und tatsächlich begann sich der Leutnant, nach Jakobs Typenlehre ein Scheinheiliger mit Anwandlungen eines Selbstverkünders, mit einer raschen Abfolge von Flüchen zu erleichtern, warf den Überbringer der Nachricht und gleich darauf Jakob hinaus. Dieser Zwischenfall, der für Jakob nichts weiter war als eine unterhaltsame Anekdote, die er dem Lilienstein erzählen konnte, hatte zur Folge, dass ein Tag verging, ohne dass nach ihm verlangt wurde. Jakob begann daran zu zweifeln, ob er das alles wirklich erlebte. Vielleicht lag er bereits unter einer Schneedecke, oben in den Bergen, und dies war nur sein Bewusstsein, das nicht aufhören wollte zu existieren, eine Art luzider Traum. Er hielt sich in seinem Zimmer auf, las oder starrte aus dem Fenster und kam zu den Mahlzeiten in die Essstube, wo er langsam die Courage fand, die Gesichter zu studieren. Das verschlossene Gesicht des Bauern, der ihn mit in seinem Haus duldete, weil er keine Wahl hatte. Das Gesicht Almas, das jene Offenheit trug, die er so sehr mochte. Die drei Töchter sahen einander kaum ähnlich. Jede hatte eine andere Haarfarbe. Luise war brünett, Lilli blond und Anna, die älteste, hatte schwarze Haare. Allein Luise richtete das Wort an ihn. Lilli und Anna kicherten nur, wenn er die beiden ansprach. Manchmal nicht einmal das. Alma kam mehrmals am Tag zu ihm ins Zimmer, brachte ihm seine Wäsche, Zeitungen oder Äpfel. Jakob starrte sie an, und jedes Mal, wenn sie wieder fort war, wiederholte sich das Ritual auf der Bettkante. Er bemerkte, dass ihre Augen grau waren. In der linken Iris ein heller Fleck. Er versuchte, sie zum Lachen zu bringen, was ihm immer öfter gelang, und irgendwann suchte er wie zufällig die Berührung ihrer Hände. Sie zuckte zurück und wandte sich ab, doch sie kam wieder, und er fing an zu bedauern, wenn er diese Begegnungen verpasste, da er im Haus des Leutnants über Briefen saß und erst wieder nach Hause kam, wenn kein Licht brannte. An einem Abend, als er versuchte, lautlos in sein Zimmer zu schlüpfen, was ihm nicht gelang, weil er Möbelstücke und knarrende Dielen nicht voraussah, erschrak er bei dem Anblick einer kleinen Gestalt, die im weißen Nachthemd im Flur stand. »Luise?« Die weiße Gestalt rührte sich nicht. »Kannst du nicht schlafen?« fragte Jakob flüsternd. »Im Schlafzimmer ist eine Spinne.« Er erinnerte sich, was Anna über ihre jüngste Schwester gesagt hatte, als er sie fragte, was sie besonders mochten. Lilli spielte Gitarre, Anna konnte gut kochen und Luise? Luise kennt sich mit der Angst aus, hat Anna gesagt. Die Spinne kann dir nichts tun, sie ist zu klein im Vergleich zu dir. Wahrscheinlich hat sie eher Angst vor dir. Angst vor mir? Ja, soll ich sie trotzdem aussetzen? Das Mädchen nickte, bewegte sich jedoch nicht von der Stelle. Jakob stieß vorsichtig die Tür auf, hinter der die Schwestern schliefen. Luise wies mit ausgestreckter Hand und abgewandtem Gesicht ans Fenster, wo er ein, wie er zugeben musste, recht ansehnliches Exemplar einer Spinne entdeckte. Er nahm ein Glas von Luises Nachttisch, öffnete das Fenster, dachte an Henry, überwand sich und setzte die Spinne aus. Jakob kannte diese Sätze. Sätze, die eingrenzten, festschrieben, klein machten. Sie hatten oft seinen Bruder gegolten, da es Henry gab, Zielscheibe des Wunderns, des Spotts, des Unverständnisses, hatte er selbst nicht viel abbekommen. Seine eigenen Verfehlungen, seine eigene Untauglichkeit hatten die Eltern nicht wahrgenommen. Als wäre Henry ein Schutzschild, der Punkt, wo der Blitz einschlug, die Weide auf offenem Feld. Neben seinem Bruder war niemandem aufgefallen, wie wenig Talent Jakob zum Leben hatte. Dass er willkürlich und ohne Ehrgeiz durch jene Türen ging, die für ihn aufgehalten wurde oder rein zufällig offen waren. Die Matura, weil es seinen Eltern erwarteten, Studien der Philologie einige Semester halbherzig betrieben, weil ihm nichts anderes einfiel. Und jetzt war er hier, in einem Dorf, am Fuße der Karpaten, wo er nichts Besseres wusste als eine verheiratete Frau zu begehren. Von nun an suchte Luise seine Nähe. Sie ging in die erste Klasse und bat ihn, ihr Geschichten vorzulesen, als sie erfuhr, dass er gerne las. Ihre Schwestern Anna und Lilli verließen demonstrativ das Zimmer. Alma hingegen setzte sich, wann immer es ging, mit einer Handarbeit zu ihnen und hörte zu, wie Jakob vorlas, die Geschichten mit eigenen Einfällen ergänzte oder sich für die Figuren neue Abenteuer ausdachte, wenn das Buch längst ausgelesen war. Luise hatte ein glucksendes Lachen, das sich so lange erneuerte und ihren kleinen Körper schüttelte, bis er fürchtete, dass sie keine Luft bekam. Almas Lachen war warm und glich einem Einlenken. Er begann ihnen Geschichten über Henry zu erzählen. Henry, der ihrer Mutter zum Geburtstag eine Blindschleiche mitbrachte und nicht verstand, warum die Mutter schreiend das Weite suchte, statt sich an den schillernden Tönen der Schlangenhaut zu erfreuen, die er als weitaus schöner als die Farben eines Blumenstrauß empfand. Oder wie Henry einen Besuch bei Verwandten beendete, indem er schlammdurchtränkt im Wohnzimmer auftauchte, weil er eine gefleckte Heidelibelle verfolgt hatte und in einen See gefallen war. Jakob sparte stets die Bestrafungen aus, die sein Bruder ertragen musste, weil er Ungeziefer für seine Studien ins Haus brachte, Schmutzspuren hinterließ, nicht auffindbar war, Gäste störte, Nachbarn oder Lehrer erzürnte, Schulhefte oder gleich den ganzen Ranzen verlor, sich nicht ordentlich anzog, kämmte und dergleichen mehr. Jakob hielt Luise an, sich den Spinnen im Haus zu nähern und brachte sie schließlich dazu, dass sie diese mit einem Wasserglas und einer Postkarte einfing, so dass keines der Spinnenbeine fehlte und im Schuppen, wo sie es wärmer hatten, als im Garten aussetzte. Er saß mit ihr in der Küche, wo noch ein wenig Ofenglut in den Raum ausstrahlte und leistete ihr Gesellschaft, wenn sie nicht schlafen konnte. Luise kannte die Geheimnisse ihrer Familie. Sie sorgte sich um ihren Vater, weil er im Winter trank und grob werden konnte, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen lief. Sie erzählte, dass Anna sich eine Freundin wünschte und Lilli manchmal den Gitarrenunterricht schwänzte. Nur über ihre Mutter sprach sie nicht, obwohl sich Jakob nichts Sehnlicheres wünschte. Er hörte zu, bis sie alles gesagt hatte, was ihr zu dieser Stunde durch den Kopf ging, und bewunderte ihren Gerechtigkeitssinn und ihre genaue Beobachtungsgabe. Vielleicht hatte sie deswegen mehr Angst als die anderen, weil die Dinge größer wurden, je länger man sie ansah. Auch Luise hatte ihre Geheimnisse. Sie mochte es, Essen in ihrer Serviette zu sammeln oder aus der Küche zu stehlen und unter den Nachbarskatzen zu verteilen. Sie liebte Ordnung und nichts machte ihr mehr Freude, als wenn sie wusste, was alle taten. Später konnte Jakob nicht begreifen, was ihn dazu geführt hatte, von Henry zu erzählen, ihn für Luise lebendig werden zu lassen und so die Distanz zu verlieren, die er gebraucht hätte, um mit der Nachricht umzugehen, die ihn in seinem Exil erreichte. Ein Brief seiner Mutter traf ein. Der Leutnant, der ihn zuvor gelesen hatte, übergab ihm die Post mit unbewegtem Gesichtsausdruck. Jakob konnte diesen Brief nicht deuten und öffnete ihn sofort. Wenige Zeilen abfallend, mit kleinen, nachlässig ausgeführten Buchstaben, als wären sie in Eile zu Papier gebracht worden, einer Hast, die nicht von Zeitmangel herrührte. »Hör auf, die Schrift zu studieren«, sagte er sich, »versuche zu begreifen, wovon die Zeilen handeln.« Er las den Brief mehrere Male, bis er den Inhalt verstehen konnte, und nicht einmal dann war er überzeugt, dass er ihm Glauben schenken konnte. Henry war mit dem Rad zu einer nahegelegenen Schlucht gefahren, einem Steinbruch, der nicht mehr genutzt wurde, hatte sich durch ein Loch in den Zaun gezwängt, die Schuhe ausgezogen und war gesprungen. »Er hatte sich die Schuhe ausgezogen«, wiederholte die Mutter. In dieser Wiederholung, in diesem einen Satz, hatte sie sich eine Gefühlsregung erlaubt. Jakob bat, abtreten zu dürfen und ging so lange übers Feld, bis der Leib taub wurde. Zuerst nahm er noch das Glitzern der Schneedecke wahr, Zäune und Heuschober, die Karpaten, die wässrig blau dalagen, nichts von den Kämpfen in ihren Tiefen verrieten, nichts von Henrys Tod erschüttert waren. Er rauchte und lief durch den Schnee, bis er nur noch weiß und blau vor sich sah, ein kaltes, ruhiges Meer. Erst, als er unkontrolliert zu zittern anfing, ging er zurück ins Dorf. Er ließ Luise im Flur stehen, die auf ihn zugelaufen kam, und legte sich angezogen aufs Bett. Er fragte sich, wie es seinem Vater ging, der sich seinen Söhnen nur an Sonntagen gewidmet hatte, mit einer Distanz, als würden sie ihm auf eine merkwürdig feststehende Weise nicht gerecht werden können. Wann hatte Jakob seinem Bruder das letzte Mal geschrieben? Als ihm die armseligen Zeilen einfielen, mit denen er von seiner Stationierung in den Karpaten berichtet hatte, begann er zu weinen. Er rief den Namen seines Bruders, bis Alma an seinem Bett stand, ihn aufforderte, die nasse Kleidung auszuziehen, ihn zudeckte und nach einer Weile mit gesüßten Holunderblütentee wiederkam. Sie hatten die Dosis der Medikamente zu hoch angesetzt, was zu Depressionen führte, die unbemerkt blieben, weil Henry immer schon geschwiegen hatte, einen abwesenden Blick hatte, immer schon alleine durch die Wälder strich, für sich war und die Zugänge zur Welt in seinem eigenen seelischen Rhythmus suchte. Er hatte die Schuhe ausgezogen, hatte die Mutter wiederholt. Und auch Jakobs Gedanken kamen immer wieder zu dieser Tatsache zurück. Einer Handlung, durch die Henry sich ein letztes Mal mitgeteilt hatte. Achtsam, wie jemand, der fürchtet, eine schmutzige Fußspur im Haus zu hinterlassen. Umsichtig, weil es das Wertvollste war, das er am Leib trug. Und zuletzt vielleicht auch, weil Henry sich den Falken dadurch näher fühlen konnte, einen einzigen Flug mit ihnen teilte, seine Arme ausgebreitet. So stellte sich Jakob es sich vor. Er hatte Albträume, in denen er immer nur eines vor sich sah, einen großen, schweren Ball neben einem kleinen, leichten. Die Größe und Schwere des übermächtigen Balls quälte ihn. Es war ein körperliches Unbehagen, das ihm in jede Zelle kroch, als sickere dieses Schwere in ihn ein, bis er sich nicht mehr rühren, weder den Arm noch einen Finger heben konnte und sein Kopf auf dem Kissen ihm überdimensional groß vorkam. Die ganze Wahrnehmung verlagerte sich an die Außengrenzen seines Körpers. Er spürte jeden Zentimeter seiner Haut, die sich ausdehnte, bis ihm die Luft zum Atmen wegblieb. Luise kam an sein Bett und versuchte, ihm vorzulesen. Merkwürdig vertauschte Rollen. Mit brüchiger, unbetonter Kinderstimme, die das Entschlüsseln von Buchstaben gerade erst lernte, der Stimme noch keine Melodien geben konnte, keine Pausen setzte, um die Spannung zu steigern, oder schneller sprach, weil die Dramaturgie der Geschichte es verlangte. Er mochte gerade dieses monotone Lesen, in dem sich die Wörter kaum zu einem Sinn zusammenfügten, in dem die Buchstaben sich aus den Reihen lösten, einzeln rundeten, aufstiegen und sich oben an der Zimmerdecke sammelten. Es gab Augenblicke, in denen Jakob den Tod seines Bruders vergaß. Wenn es ihm wieder einfiel, traf ihn die Nachricht mit derselben Wucht wie beim ersten Mal. Jakob konnte seinen Kummer nicht ewig nachgeben. Sein Fortbleiben würde 2 Tage geduldet. Danach drückte der Leutnant nochmals sein Beileid aus, gerade so herzlich wie für den Angehörigen eines Selbstmörders angemessen war, und sagte, dass es für ihn und den Adjutanten bald wieder zurück ins Gebirge gehen werde. Der Hausherr gab sich keine Mühe, seine Freude zu verbergen, als Jakob seine Abreise ankündigte. Anna und Lilli zeigten sich betont gleichgültig. Luise fing an zu weinen, und in Almas Blick schlich etwas Gehetztes, das Jakob nicht deuten konnte. Am letzten Abend überreichte Alma ihm ein Bündel mit Lebensmitteln, geräucherter Speck, Zwiebeln, Brot und Treberschnaps. Lilli und Anna machten einen Knicks, als wären sie bei Hofe. Luise sagte, dass sie ihn vermissen werde und künftig, ebenso wie Henry, Spinnen aussetzen, Käfer nicht zertreten und Fliegen mit dem Handtuch hinausjagen werde. Jakob nahm sie in den Arm. Er war noch nicht so weit, den Namen seines Bruders hören zu können, doch er zeigte es nicht. Er ging lange in sein Zimmer auf und ab. Es war ihm gleichgültig, ob man seine Schritte hören konnte. Morgen würde er wieder auf Tannenzweigen liegen, wenn er Glück hatte. Oder er würde gleich die erste Nachtwache zugeteilt bekommen, als Ausgleich dafür, dass er einige privilegierte Tage ein Dach über den Kopf gehabt hatte. Er würde wieder im Schnee liegen. Die Kälte würde ihm in die Knochen kriechen und er konnte sich in diesem Moment kaum vorstellen, woher er die Kraft nehmen würde, Deckung nicht aufzugeben und auf einen Scharfschützen zu hoffen, der gut zielen konnte. Irgendwann legte er sich hin. Ein Streifen Mondlicht fiel wie eine Treppe aufs Bett. Sie war so rasch und lautlos im Zimmer, dass er sie erst bemerkte, als sie neben ihm stand. Ohne seine Reaktion abzuwarten, streifte Alma ihren Morgenmantel ab, löste ihre Haare und legte sich zu ihm. Sie schmiegte sich an ihn, ruhig, bedachtsam, ohne auf ein Ziel zuzusteuern. Dann führte sie seine Hand auf ihren Bauch. Er spürte die Wärme ihrer Haut, das Heben und Senken ihres Atems, bis es ihm vorkam, als habe sich seine Hand von ihm gelöst, als sei er nichts anderes als diese Hand. Endlich hob sich seine Taubheit auf. Mit einer Drehung tauschte er die Positionen, bettete Almos Kopf auf das Kissen, ihren Körper auf die Decke, sah, dass ihre Gesichtszüge weich wurden, ihre Haare bis zu den Hüften reichten, wo ein Leberfleck einem Vogel gleich über den Nabel schwebte. Jetzt war er es, der ihre Hände in seine nahm, sie mit Küssen bedeckte, ihren Mund suchte, die Feuchtigkeit ihres Geschlechts, die Wärme ihres Körpers, der Geruch ihrer Haare, der Trost ihrer Hingabe. All dies konnte er mit einem einzigen Gedanken zurückholen, als er wieder in den Bergen war. Er teilte Essen und Schnaps mit dem Liliensteiner, erzählte ihm von seinen Aufgaben im Haus des Leutnants, von Henry und Alma, den beiden weit auseinanderliegenden und doch zusammengehörenden Punkten, die seine Gedanken ausmachten, sprach er nicht. Sein Freund behandelte ihn rücksichtsvoll, als habe er alles erfahren. Bei ihm wusste man nie. Seine Klugheit konnte Einfalt sein oder umgekehrt. Die Rumänen hatten eine Grenzstellung besetzt. Nun hieß es, sie zurückzuerobern. Alle waren in Alarmbereitschaft. Niemand durfte die Stiefel ausziehen. Neue Stellungen waren gebaut worden, ein Irrgarten, in dem sich Jakob wieder zurechtfinden musste. Aus verbündeten Truppen war Verstärkung gekommen. Der Blick verlor sich in den schmerzenden Weiß, unerträglich wieder nur eine Farbe zu sehen. Eine rasche Aktion am Morgen und das Gelände war wieder in ihrer Hand. Nur wenig Gefallene, kaum Verletzte, man sprach von einer guten Bilanz. Es wurde mild, der Schnee fing an zu schmelzen und wusch die Toten hervor. Jakob konnte nicht trinken, da sie nichts anderes hatten als den schmelzenden Schnee, das Totenwasser in den Rinnsalen und Bächen. Erst als er auf einem seiner Gänge eine Quelle entdeckte, wurde er erlöst. Er fiel auf die Knie und trank wie ein Hund, konnte nicht aufhören zu trinken, trank so lange, bis sich sein Magen umdrehte und er alles wieder erbrach. Er lag neben der Quelle, versuchte seinen Atem zu beruhigen und bemerkte mit einem Mal die Stille, die alles umfangen hielt. Kein Soldat war in der Nähe, kein Kanonenfeuer hallte an den Bergen wider, kein Vogel in den Lüften, kein sachtes Auftreten eines Tieres auf dem Waldboden, nichts war zu hören. Nichts zog seine Aufmerksamkeit auf sich, lenkte ihn ab von der Erinnerung an sie. Er trank von Neuem, langsam, indem er mit der Hand Wasser schöpfte. Lautlos fiel der Schuss, ein exakter Kopfschuss, der Jakob auf der Stelle tötete.